Ja, ich war, wie gesagt, von Albträumen geplagt. Phasenweise war ich überzeugt, oder eigentlich eine ganze Phase lang war ich überzeugt, dass die Krankenhausmitarbeiter samt dem Chefarzt mich umbringen wollten.
Ja, also an der Stelle, das Wort Koma kommt ja aus dem Altgriechischen und bedeutet einfach sehr tiefer Schlaf.
Ich bin ein Überlebender. Zwar mit Sauerstoffflasche, aber am Leben.
Geistertaschenlampe. Der Podcast. True Stories beleuchtet mit dem Licht der Geister. Heute die Folge Atemlos im Koma. Thema jetzt.
Hi, ich bin Nino und heiße euch willkommen in der Folge Atemlos im Koma. Und heute begrüße ich meinen Gast George. Das Thema werde ich euch gleich verklickern, aber erstmal, hallo George, wie geht's dir so?
Hallo allerseits. Ich freue mich sehr, bei der Geistertaschenlampe mitmachen zu dürfen.
Ja, wir freuen uns natürlich auch alle. Das heutige Thema ist jetzt. Der Inhalt dieser Folge, da geht es um Familie gründen, Familie wieder verlieren, an Hunger, ja, Tod dadurch, deine Oma, eine unfassbare Oma, die ich sogar auch mal kurz kennenlernen durfte. Und natürlich das Thema Koma. Ja, dieses Thema Koma ist, sagen wir mal, das der Hauptgrund, warum du eigentlich heute hier bist, weil das ist wirklich atemberaubend. Da steckt eigentlich alles in dem Wort drin. Noch kurz zu dir vorweg, bevor du dich selber vorstellen kannst. Also mein alter Bekannter George hat vieles erlebt. Also ich habe jetzt mal da ihn gebeten, über drei Länder etwas zu sagen. Also über das Land, ich sage jetzt einfach mal Russland, das weite Land Russland. Dann die Wüsten von Ägypten, da hat er auch seine Abenteuer erlebt. Und auch das unglaubliche Thailand. Aber jetzt vielleicht tatsächlich darfst du dich einfach mal selber vorstellen, lieber George.
Mein Name ist Georg und ich bin 55 Jahre alt. Vom Beruf Qualitätsleiter in der Automobilbranche. Ein sehr, ja, sehr trockenes Thema, hat mit Leben eigentlich wenig zu tun. Und meine Vorlieben sind gewisse Arten von Freiheiten, eigentlich alle Arten von Freiheiten, den Genuss und Reisen. Aber eigentlich bin ich nur ein Überlebender.
Ja. Das ist wohl wahr. Du bist ja wirklich, sagen wir mal, vom Äußerlichen erstmal knapp 2 Meter, damit man sieht uns ja hier in diesem Podcast nicht. Also ein Bär von einem Mann, russischer Abstammung, liebst Motorräder, machtest also diese Wüstentouren durch die Sahara und bist auch irgendwie in Thailand mal gelandet. Erzähl uns also etwas über Russland, etwas über Ägypten und vielleicht auch etwas kurz über Thailand.
Okay, Russland. Eigentlich ist mein Geburtsort Usbekistan. Mit Russland habe ich wenig zu tun, außer dass meine Eltern dort geboren sind. Und ich bin ja eigentlich Deutscher mit deutscher Abstammung, wenn man das so genau nimmt. Und ich habe nur eine schwache Erinnerung an die Zeit, da das nur bis zum 3. Lebensjahr war. Danach bin ich hier in Deutschland angekommen. Mhm. Ja, und bis dahin war es schon alles wie ein Abenteuer. Danach habe ich das Glück gehabt, eine Zeit lang in Ägypten arbeiten zu dürfen. Für einen Deutschen, der dort ein Motorrad oder mehrere Motorräder hatte und ein Begleitfahrzeug. Und da bin ich einfach mitgegangen für wenig Geld. Und habe da ja 3 schöne Jahre verlebt. In der Wüste. Und das Ganze in der Frühlings- und Herbstsaison.
Mhm. War das ein Unimog, mit dem ihr da...
Ja, das war so ein alter Bundeswehr-Unimog.
Okay.
Und die Kunden, die gebucht haben, sind Motorräder gefahren. Und der Chef. Und ich halt hinterher. Zu alten Plätzen. Viele Übernachtungen in der Wüste, in Oasen.
Wow.
Tempel besucht. Unglaubliche schöne Zeiten erlebt.
Wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt da so in der Wüste sitzt und du hast ja bestimmt mal einen Sonnenuntergang, Sonnenaufgang erlebt. Ist das schon was anderes, oder?
Also der Sternenhimmel ist atemberaubend. Den habe ich hier noch nicht gesehen. Außer auf 2300 Meter in den Bergen, da hat man ungefähr einen ähnlichen Sternenhimmel. Und den hat man da einfach so in der Wüste, beim Schlafen. Ich bin so gesehen jede Nacht eingeschlafen, indem ich in die Sterne geschaut habe.
Wow, wow.
Ohne Zelt, hauptsächlich. Ja, einmal hatte ich mal einen Skorpion unter dem Kopfkissen, aber sonst war alles okay.
Puh, okay.
Und der hat mich auch nicht gestochen.
Ja, das ist ja schon mal etwas.
Und gegen Ende der 3 Jahre bin ich auch selber diese Motorradtouren gefahren als Guide.
Okay, als Guide sogar. Ja, da hast du bestimmt auch viele interessante Persönlichkeiten kennengelernt.
Ja, waren sehr interessante Leute dabei. Einmal bin ich sogar mit dem Motorrad dorthin gefahren, selber.
Ah, okay.
Mit einem kleinen Einzylinder-Enduro-Motorrad. Und ja, dann zurück in den Winter hinein, da musste man mich sogar abholen aus Italien, weil es einfach zu kalt war.
Ja. Wie sind eigentlich die Nächte? Ich habe immer gehört, also mein Vater, der war im Zweiten Weltkrieg, der hat mir immer gesagt, wahnsinnig heiß tagsüber und wahnsinnig kalt nachts.
Ja, im Winter auf jeden Fall. Im Sommer vielleicht weniger, aber im Winter schon. Ja. Mhm. Je nachdem, wie hoch man sich befindet in der Wüste. Es gibt ja Hochwüsten und flachere Wüsten.
Mhm. Okay. Gut, und wie sieht es mit Thailand aus?
Ja, Thailand habe ich dann später besucht. Es hat sich einfach von der Landschaft her, vom Meer, vom Strand, die Natur, tropisch, war auch immer interessant. Und da hat es unglaublich viele Vorzüge. Mittlerweile sind noch einige Länder dazugekommen, die einfach jetzt offen sind. Mhm. Wie Kambodscha oder Vietnam, Laos. Das war damals noch nicht so ganz der Fall.
Aber ich habe da immer so ein Bild, entschuldige, wenn ich das so sage, bist du auf Elefanten geritten?
Nein, das war nie mein Ziel. Ich habe einmal eine Fahrradtour gemacht, bin dann getaucht und durch den Dschungel gelaufen. Das war unglaublich. Es gibt alles dort in Thailand. Im Norden hat es interessante Gegenden und im Süden genauso. Mhm. Und jede Insel hat so ihre Vor- und Nachteile. Es gibt eine wahnsinnig gute Infrastruktur. Der Lebensstil dort ist wahnsinnig angenehm und ruhig. Man kann sehr gut essen. Und man trifft einfach wahnsinnig viele junge Leute, die sehr aufgeschlossen sind, aus der ganzen Welt. Aus Australien, aus USA und sonst von überall.
Wow, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, wir könnten für jedes Land wahrscheinlich eine Folge machen. Aber wir haben nur 30 Minuten, die wir uns eben hier in der Geistertaschenlampe gesetzt haben. Also muss ich auf die Inhalte kommen, die wir hier besprechen wollen. Du hast Kinder. Erzähl doch mal über deine wie gewonnen so Zaron-Story dazu.
Ja, ich suchte lange meine bessere Hälfte und fand sie schließlich mit 26. In einer Frau mit schwarzen Augen. Und aus damaliger Sicht war das das einzig Richtige oder einfach das Schicksal. Oder vielleicht auch mein Hang zum Abenteuer. Ja, und schließlich kamen daraus 3 Kinder, 3 wunderbare Töchter, jede für sich speziell. Es macht immer noch sehr große Freude, sie aufwachsen zu sehen. Sie sind mittlerweile ja auch schon erwachsen. Ja, und dann der Verlust, dass das Unglaubliche sich in das Leben geschlichen hat. Das hat sich wirklich langsam reingeschlichen, dass er mit der Trennung geendet hat. Und dieses Kapitel kostete mich mehrere Jahre meines Lebens. Ich denke, es waren sogar 7. Ja, das war Ausnahmezustand.
Ja, das glaube ich.
Also die ganze Zeit davor, bis es zur Trennung kam, ja, vielleicht gar nicht so dramatisch, aber dann, wo es dann das Bewusstsein danach eigentlich, das hat dann danach angefangen. Das ist bei jedem Menschen ja anders.
Ja, es ist mit Sicherheit für jeden schwer, wenn man eine Familie hat und wie bei dir jetzt 3 Kinder und dann muss man plötzlich einfach so mir nichts, dir nichts erkennen, dass man alles unterbrechen muss und ja, vielleicht wieder von vorne anfangen muss. Eigentlich,
ja muss. Ja, richtig, ja, von vorne anfangen. Ja, und in der Zeit hat man alle die Kinder vernachlässigt. Das war das Schlimmste wahrscheinlich. Das würde ich jetzt ganz anders machen, aber man hat damals einfach nicht diesen Überblick.
Verstehe ich.
Das war ja mit Sicherheit die schwerste Zeit in meinem Leben. Aber auch überlebt. Es gibt überhaupt, glaube ich, gar nichts, was man nicht überleben kann.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Und wenn ich das richtig verstehe, bist du jetzt wieder liiert?
Ja, ich habe jetzt vor einem Monat geheiratet.
Gratuliere.
Zum dritten Mal im Leben. Ja, und noch zu meinen Kindern. Mittlerweile sind zwei Schwiegersöhne dazu gekommen. Ich habe zwei Enkelkinder. Und es ist unglaubliches Glück, diese Kinder aufwachsen zu sehen. Und diese kindlichen Augen, das ist unglaublich. Das sind die schönsten Momente im Leben.
Ja.
Ja, und wie gesagt, ich habe jetzt auch nach mehreren Intermezzos vielleicht meine bessere Hälfte wiedergefunden.
Okay.
Vielleicht die beste Hälfte bis jetzt.
Ja, das freut mich aber wahnsinnig. Und ja, kannst du vielleicht ein paar Worte über sie sagen?
Ja, eine ganz interessante Geschichte. Sie ist eine kubanische Tänzerin, mittlerweile nicht mehr beruflich, aber das hat sie mal so angefangen. Eine ganz besondere Frau mit einer begabten Tochter, die mich so lieben, wie ich bin. Also habe ich wieder ein Familienleben, so wie ich es mir eigentlich auch gewünscht habe.
Das ist doch, hört sich wirklich super an. Also freue mich wirklich, weil wenn man das kriegt, was man sich dann am Ende gewünscht hat, dann ist das Leid auch irgendwie vergessen. Vielleicht nicht wirklich immer vergessen, es bleiben Narben, aber es sind halt dann eben nur Narben. Man lebt ja im Jetzt. Da kommen wir auch zu unserem Thema von heute, dass es eben im Endeffekt immer um das Jetzt geht. Und ja, wie soll ich sagen, gibt es da vielleicht irgendetwas, wo man das jetzt nochmal abrunden will? Ja, wenn man sagt, okay, was ist jetzt bei dieser neuen, besseren oder die beste Hälfte überhaupt vielleicht noch, was wäre dir, wo du sagen würdest, also das kann ich jetzt sagen über sie.
Ja, sie liebt Fleisch. Liegt vielleicht daran, dass in Kuba immer Mangelwirtschaft war, so wie in Russland eigentlich auch. Sie kommt aus sehr ärmlichen Verhältnissen, was wir als dritte Welt nennen würden vielleicht, ja. Aber mit guter Schulausbildung, das ist ja typisch für Kuba. Sie hat nach einer klassischen Tanzausbildung, Ballett, hat sie dann mehrere Jahre im Einsatz für Kuba im Ausland gearbeitet, in so Ferienanlagen. Da gibt es ja dann immer solche Tanzshows und sowas.
Zum Beispiel wo?
Cancun und auch an der Westküste, ich weiß nicht, so spanische Ferienanlagen.
Okay.
Die haben das einfach gebucht. Ja, und der kubanische Staat verdient so sein
Geld. Ja, das gar nicht.
Ja, die machen das mit allem Möglichen. Mit Zucker schon weniger mittlerweile, oder so gut wie gar nicht. Das geht eigentlich bloß um Ärzte, Krankenschwestern und alles Mögliche, was man so ausleihen kann. Soldaten auch übrigens. Ja.
Auch noch.
Ja, und das wird immer schlimmer dort. Ja, und auf Umwegen ist sie dann vor 12 Jahren in Deutschland am Bodensee angekommen und ist da in mein Leben gekommen. Das war auch so ein bisschen ein Gefühl wie Vorsehung, keine Ahnung. Und seit 6,5 Jahren sind wir zusammen.
Okay, das ist ja super, auch schon wieder. Ja, Wahnsinn. Oh Mann, George, das ist echt cool, was du da alles so erzählst. Also, das ist... Da könnte man wirklich stundenlang zuhören. Aber ich möchte und ich muss, weil ich es wirklich möchte, einfach zu dem Hauptteil kommen. Warum ich dich überhaupt gebeten habe, herzureisen. Es geht um Luft. Vor allem um fehlende Luft.
Ja, du meinst die Atemnot. Ja, das war schon das Krasseste, was ich je erlebt habe. Und ich war nicht sicher, das zu überleben. Nach circa einer Woche in der Intensivstation mit Sauerstoffmaske, plötzlich der Schock, steht der Chefarzt mit drei Kollegen da und wollen, dass ich ein Dokument unterschreibe, weil ich inkubiert werden sollte, also ins Koma versetzt werden, künstlich beatmet.
Ja, aber warte mal ganz kurz. Ich meine, das war ja erstmal nur ein Virus, erstmal eine Grippe oder irgendwie sowas. Dann landest du auf einmal im Krankenhaus und dann, ja okay, da sind bestimmt kleine Zwischenschritte dazwischen, aber dann steht einfach so ein Chefarzt da und sagt, ich meine, das muss so fürchterlich sein, inkubiert werden.
Ja, das war der Horror. Sowas wollte ich gar nicht erleben. Das war, man hat es in den letzten Jahren ja öfters gesehen oder viel gesehen in Krankenhäusern, wie die Menschen scharenweise gestorben sind und alle liegen sie da mit diesen Beatmungen, im Beatmungsgeräten, im Koma. Mhm. Das war diese Corona-Zeit. Vielleicht hat mir das auch den Arsch gerettet, weil die waren alle gut trainiert. Die wussten, was zu tun ist und die Apparaturen waren da.
Aber du wusstest, dass das jetzt bei dir nichts mit Corona zu tun hat?
Ja, das hat einfach geheißen, ich habe eine Influenza.
Okay, also Entschuldigung, die Ärzte weiter, der hat dir ja was unterschreiben lassen.
Ja, und dann ging es auch los, ich soll mir keine Sorgen machen. Sie bekommen auch Opium. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut darüber. Ja, und dann ging es los in der Zeit. Mhm. Ja, und dann kamen noch weitere Opiate und Narkotika zum Einsatz. Und danach die Stille. Es ist auch eine sehr tiefe Narkose. Man gerade so stark, dass man nicht stirbt.
Ja, also an der Stelle, das Wort Koma kommt ja aus dem Altgriechischen und bedeutet einfach sehr tiefer Schlaf. Also im Endeffekt kurz bevor man stirbt. Ich glaube, man kann auch gar nicht mehr als einige Wochen, vielleicht 5, 6 Wochen im Koma sein, denn sonst würde man tatsächlich dann in den Tod übergeben. Also du wurdest um die Weihnachtstage rum, oder? Da wurdest du krank.
Ja, das war genau im Januar eigentlich nach Silvester.
Okay, und mit dieser Grippe, die kein Corona war, irgendein anderes Virus, keine Ahnung, eben saisonbedingt, kriegt man halt solche Erkältungskrankheiten. Da denkt ja also niemand, dass es dann so endet. Da hast du also wahrscheinlich erstmal die normalen Sachen gemacht, keine Ahnung, Tee trinken, vielleicht schlafen legen, Gliederschmerzen gehabt. Also auf einmal kommen aber diese dramatischen Folgen. Also ich glaube schrittweise, wie soll ich sagen, wie war das ganz genau? Wie kam das überhaupt dazu, dass du von daheim aus einer Grippe plötzlich dachtest, es geht nicht mehr, ich muss ins Krankenhaus?
Ja, wenn man halt mal 3, 4 Tage lang nichts mehr essen kann oder will, nur noch im Bett liegt. Der Gang auf die Toilette war wie ein Marathon. Und ja, am zweiten waren dann wieder die Möglichkeit, zum Arzt zu gehen. Und der schickt einen dann zum Krankenhaus wegen einem Lungen-CT. Ja, und dann danach sofort, Sie können gleich hierbleiben, Intensivstation, Sauerstoffmaske und ja.
Und Lungenmaschine dann?
Nein, eine Woche lang hat man es so versucht und danach kam dann diese Episode mit dem Chefarzt. Ja.
Okay. Und dann, erzähl mal weiter, wie hat man dich in ein künstliches Koma versetzt oder wie bist du ins Koma gefallen?
Ja, ein künstliches Koma.
Künstliches, okay.
Und den Rest, den ich jetzt hier erzähle ich eigentlich das Protokoll vom Krankenhaus, so stand es da drin.
Okay.
Also während dem künstlichen Koma, durch die Lungenentzündung gab es dann mehrere Probleme. Durch eine Thrombose im Fuß kam es zu einer Lungenembolie, die ja gerade in dem Fall nicht unbedingt von Vorteil ist. Und danach ein Extubationsversuch, also mich wieder zurückholen aus dem Koma und mit der künstlichen Beatmung, hat leider nicht geklappt. Also wurde wieder reintubiert.
Okay.
Mit einem Luftröhrenschnitt, also eine andere Art von Beatmung, nicht mehr über den Mund, sondern direkt über die Luftröhre am Hals.
Also wie, das ist das, ich meine, ich kenne das von so irgendwelchen Abenteuerfilmen, wo die da irgendwie auf dem Boden liegen und die haben nichts anderes in der Hand und müssen mit einem Messer in die Kehle ein Loch reinschneiden, sowas.
Genau, sowas.
Wow.
Es bleibt mittlerweile ja auch nichts anderes wie so ein ganz kleiner roter Strich übrig, ist nicht so wie früher,
okay,
wo man das noch mit der Axt gemacht hat. Ja, und dann wieder zurück ins Koma, der Luftröhrenschnitt, Herzrhythmusstörungen waren so die Folge der ganzen Probleme, durch den Stress, durch die Drogen Und ja, es kam noch dazu, ein Nierenversagen.
Auch noch.
Ja, dann also noch an die Dialyse angeschlossen. Und, aber es hat wohl gereicht, ich habe alles überlebt.
Ja, Gott sei Dank. Und erzähl mal, während du da so im Koma warst, ich meine, das ist ja Wahnsinn, jetzt so live jemanden da zu haben, der darüber berichten kann. Also man sagt ja, dass man eigentlich jetzt medizinisch gesehen nichts, also nicht bei Bewusstsein ist. Hast du da irgendwas gedacht, gefühlt? Wie war das so?
Ich habe einige Albträume und so, ja, es sind eigentlich Albträume und Halluzinationen. So fühlt sich das eher an. Mhm. Aber ich kann die von der Zeit her nicht einordnen, ob das danach war, davor oder währenddessen. Mhm. Es fühlt sich teilweise so an, weil ich es verbinden kann mit dem, was ich da gelesen habe. Mhm. Aber in Wirklichkeit habe ich mich mehr gefühlt wie ein, ja, wie ein Häufchen Elend in einem grauen Karton verpackt und tief vergraben.
Wahnsinn.
Total Stille. Und man hat ja auch keine Gedanken, keine Angst, kein gar nichts, weil das ist ja alles betäubt, komplett. Man ist wie in Watte gepackt.
Ja, und du wirst ja praktisch am Leben gehalten, ja nicht nur durch die Luft, sondern du kriegst auch die Ernährung irgendwie über Schläuche. Und
ja, so. Alles über Schläuche, genau.
Aha, okay. Und was hat deine Familie, ich meine, wie haben die reagiert, was haben die gemacht?
Ja, es war natürlich der Horror. Dann nach der ganzen Geschichte fängt dann das langsame Aufwachen an. Du wachst ja aus dem totalen Delirium auf mit Halluzinationen, die bei jedem Einschlafen, Albträume, begleitet von Atemnot. Ich hatte gefühlt 2 Monate lang war ich am Ersticken.
Wahnsinn.
Und das macht, ja, da bekommst du Panikattacken, wenn du nicht atmen kannst.
Ja, das glaube ich.
Und die Krankenschwester steht um dich, steht vor dir und sagt, sie müssen langsam atmen.
Und, auch noch.
Ja, ja, also du kriegst Panik.
Du kriegst keine Luft und ich sag noch langsam atmen. Ja.
Ich habe im Nachhinein festgestellt, dass ich gegen die Beatmung gekämpft habe.
Ah.
Weil ich ja gar nicht verstanden habe, was da los ist.
Ah, warte mal, du wolltest praktisch atmen, aber du wurdest geatmet.
Ja, genau.
Ja, Wahnsinn. Schrecklich. Also, was für ein Erlebnis.
Und mit aus diesem Panik kommst du nur raus, wenn du in Bewusstlosigkeit bist.
Ja, das glaube ich.
Also du hast die Panik, bist du Bewusstlosigkeit und danach kannst du wieder atmen. Also Atemnot. Auf dem Band.
Ja. Okay, also wenn man sich jetzt da vorstellt, also wie soll ich sagen, der normale Mensch, der denkt sich ja dann, okay, in so einer Situation hat man vielleicht auch irgendwie, ja, also zum Thema Leben, Tod, irgendwelche Erlebnisse, also kannst du dich an irgendetwas erinnern in diesem Bezug?
Also Not, wenn du Nahtoderfahrungen meinst,
ja,
habe ich überhaupt nichts, wie gesagt, nur diese eine Kiste, wo man eingepackt ist. Mhm. Und aus irgendwelchen Albträumen hatte ich das Gefühl, ich müsste mich erbrechen, was vielleicht zur Inkubation passt, mit dem Beatmungsschlauch im Hals. Mhm. Und eine ruhige Frauenstimme, wahrscheinlich eine Krankenschwester, hat mit mir gesprochen, dass ich das bald hinter mir habe und sie machen das gut.
Also du hast die Stimme gehört und du vermutest, es wäre die Krankenschwester, weiß aber nicht genau, aber eine beruhigende.
Es hätte auch ein Engel sein können. In dem Moment habe ich ja gar keine Gedanken gehabt, wer das überhaupt sein könnte und es gab auch keinen Grund, darüber nachzudenken.
Mhm. Und hat dich diese Stimme dann beruhigt? Also war sie nur beruhigend klingend oder hat sie dich auch wirklich...
Es hat mich beruhigt, ja.
Okay.
Ja.
Und ja, also mir fehlen wirklich die Worte. Also dir fehlte der Atem, mir fehlen jetzt die Worte. Aber wie soll ich sagen, hattest du oder kannst du dich an einen Albtraum, an was ganz Krasses erinnern?
Ja, ich war wie gesagt von Albträumen geplagt. Phasenweise war ich überzeugt, oder eigentlich eine ganze Phase lang war ich überzeugt, dass die Krankenhausmitarbeiter samt dem Chefarzt mich umbringen wollten. Oh. Dann wurde meine Freundin von ihnen ermordet, in meinem damaligen Zustand. Mhm. Und ich werde dann auch bald dran. Und ich kann nicht laufen, ich kann nicht stehen, ich kann nicht mal richtig atmen. Also ich bin auch komplett ausgeliefert. Das war mein Zustand damals.
Du hast also praktisch gedacht, jetzt bin ich auch noch an der Reihe irgendwann mal und hast vielleicht wahrscheinlich versucht, dich von den ganzen Sachen zu lösen und irgendwie da zu entkommen.
Nein, ich konnte gar nicht entkommen, das war unmöglich.
Mein Geist, die vom Gedanken bloß, aber du kannst dich nicht bewegen.
Ja, ich hatte auch gar keine Panik, weil das war alles so, ja, wie in einem anderen Universum, Paralleluniversum, unfassbar. Voll mit Drogen und man kommt langsam daraus. Die können einen ja nicht einfach entwöhnen. Es geht dann über eine Woche, zwei Wochen, werden die Drogen langsam zurückgesetzt und kommt so langsam wieder zum klaren Besinnung oder so.
Okay.
Ja, man merkt es kaum. Wie gesagt, es ist ein Albtraum, aus dem man langsam aufwacht.
Okay, dann wird es klarer praktisch. Wahnsinn.
Ja, und dann danach muss man sich dann so langsam aus dem Koma herausarbeiten. Es ist wirklich schwere Arbeit, wieder ins Leben zurückzukommen. Man muss wieder schlucken lernen, man muss trinken lernen, dass man sich nicht verschluckt. Für mich war der größte Schritt, diese Beatmungsschlauch aus dem Hals rauszubekommen. Dann konnte ich wieder in Ruhe atmen, das war überhaupt kein Problem. Ja, und dann laufen. Die ersten Schritte waren unglaublich anstrengend. Ja, und die Wochen danach, haben mich teilweise alte Frauen mit 90 oder 100 Jahren mit ihrem Rollator überholt. Beim Training, als ich mit dem Rollator unterwegs war. Aber das hat mich angespornt. Ich habe einfach weitergekämpft. Und ja, jetzt laufe ich, jetzt esse ich, jetzt trinke ich.
Okay, du bist wirklich ein Überlebender, George.
Ja, nur rauchen tue ich nicht mehr, aber das schadet mir, glaube ich, nicht.
Nein, das ist super. Das ist super, dass du nicht mehr raus. Ich meine, es muss ja nicht so weit kommen, um aufzuhören, aber das ist auf jeden Fall mal ganz klar danach.
Und nach dem Krankenhaus habe ich nur gedacht, ich bin ein Überlebender. Zwar mit Sauerstoffflasche, aber am Leben. Mhm. Und ich war froh über den Zustand. Mhm. Kein Arzt konnte mir sagen, wie es weitergeht. Ob meine Lunge wieder wird oder nicht, war komplett ungewiss.
Okay.
Und ich soll mir da auf jeden Fall ein Jahr Zeit lassen.
Also ich muss jetzt sagen, George, wie ich dich jetzt so erlebe, im Vorgespräch zu dieser Folge, wie auch jetzt mittendrin in der Folge, ich kann dich jetzt einfach erleben als einen Menschen, der tatsächlich sehr fokussiert im Jetzt lebt. Du hast keine Eile, du hast keine Hektik, du redest bedacht. Und vor allem, ich sehe keine Flasche bei dir. Bist du die jetzt tatsächlich vollends los, oder? Die Sauerstoffflasche.
Ja, seit einem halben Jahr.
Ah, okay, super. Ja, das freut mich wirklich.
Und ich kann mich mittlerweile auch anstrengen, Sport machen sogar, aber alles auf einem kleinen Level. Aber ich bin unglaublich froh. Ich wäre vor einem halben Jahr schon mit der Flasche noch zufrieden gewesen. Und ich bin jetzt natürlich überglücklich, dass es so weit gekommen ist.
Das ist praktisch alles ein Geschenk, oder? Alles ja, genau. On top. Ja.
Ja, obendrauf. Ich war vorher schon glücklich. Mhm.
Wahnsinn.
Jetzt natürlich noch mehr.
Und würdest du sagen, dass das, ich meine, man muss ja nicht sowas erleben, um im Jetzt zu leben, aber würdest du sagen, dass du nun mal durch dieses Schicksalsschlag wirklich viel mehr im Jetzt bist?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe nur einen Moment, einen Monat, wo ich wieder angefangen habe zu arbeiten, habe ich mich verloren in dieser künstlichen Welt der Arbeit, die ja mit dem Leben nichts zu tun hat. Es war einfach, ich war total überfordert. Das Gehirn ist auch nicht mehr so fit nach den ganzen Problemen. Aber da bin ich jetzt auch wieder raus und ich besinne mich wie davor wieder auf das Jetzt. Eigentlich muss man über alles lachen, was nicht zum Leben gehört. Das ist ja so unwichtig. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Absolut. Du hast recht, Mann. Also für mich ist es zum Beispiel mein kleiner Enkel. Ich habe da so einen kleinen Enkel, der ist jetzt mittlerweile fast vier. Und also wenn der mich anschaut mit seinen Augen, ja, vielleicht kannst du mich da nachvollziehen. Ich glaube, du bist ja auch schon Großvater. Ich meine, wir sind zwar junge Großväter, aber immerhin. Und wenn dir so ein kleiner Engel dich anschaut, der kann eine ganz blöde Frage für so viele andere, die denken sich, ja, was ist das für eine dumme Frage? Aber ich liebe es. Ich bin dann voll in ihm, also zu 100%. Ich schaue ihn an, bin so glücklich und die ganze Welt um mich interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich bin in seinen Augen, tauche da ein in sein Universum und fühle Dinge, die ich sonst nicht fühlen kann. da kann ich was Gott was tun. Also in einem Porsche sitzen oder was weiß ich was. Das bringt mir das überhaupt nicht mal im Ansatz so nah, als wenn ich in diese kleine staunende Augen schaue. Und wenn ich so Geschichten höre, wie jetzt du erlebt hast, da kann ich nur sagen, Mann, oh Mann, hey, das ist echt wichtig, dass man im Jetzt lebt, weil nur das zählt eigentlich.
Ja, das ist richtig. Man verbringt einfach viel zu viel Zeit mit sinnlosen Grübeleien über Vergangenheit, Zukunft, statt ja, zu leben. Im Jetzt.
Absolut, absolut. Wow, also ehrlich gesagt, vielleicht machen wir mal eine zweite Folge darüber und gehen nochmal etwas intensiver rein. Das hatte ich jetzt nicht so tief erwartet. Ich meine, ich habe zwar natürlich schon viel jetzt mit dir im Vorfeld geredet, aber ich denke mal, da wären jetzt noch 1000 Fragen offen. Also ich glaube, von links bis nach rechts, von oben nach unten werden die Zuschauer sich vielleicht auch fragen oder hätten gewollt, dass wir da noch ein bisschen tiefer reingehen. Aber ich sehe auf die Uhr und muss leider umschwenken, auch wenn es vielleicht ein bisschen krass jetzt aussieht. Aber ich tue es jetzt einfach mal und wir kommen auf deine Oma zu sprechen. Das ist auch nochmal was Tolles in deinem Leben, finde ich zumindest. Sie hat also Dinge erlebt, das hat was mit Hungertod zu tun, das hat was mit Leiden, mit Tausende von Menschen. Aber erzähl lieber du selber. Ich glaube, das war doch eine wichtige Person in deinem Leben, oder George?
Ja, meine Babuschka, eine unfassbare Oma. Sie hat den Hungertod überlebt. Fast alle ihre Geschwister, ihre Eltern sind damals verhungert. Das war zum Beginn des Kommunismus. Sie hat einen unglaublich starken Willen, Durchhaltevermögen. Und sie war eine sehr wichtige Person für mich in meinem Leben. Sogar nach ihrem Tod.
Ja, wie meinst du das? Wie nach dem Tod?
Ja, ich habe sie mehrmals, ich denke so an die 3 oder 4 Mal, im Traum getroffen. Und es war nicht einfach so ein Traum, wo man dann, ja, der so einfach an einem vorbeigeht, sondern den habe ich wochenlang oder bis jetzt habe ich den eigentlich noch im Kopf.
Also so bedeutende Träume, die man einfach nicht vergisst. Ja,
sie war einfach da und allein ihre Präsenz hat mir Liebe und Frieden gebracht.
Okay.
Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass sie da ist. Hm. Und sie hat meistens auch nichts gesagt. Außer in einer ganz schweren Zeit, wo ich oft gefragt habe, warum, wie soll das weitergehen, wie soll ich das überleben? Mhm. Da hat sie einmal einen Satz gesagt. Da habe ich sie auch wieder getroffen. Ich stand einfach da und ich habe mich dazugestellt. Und habe mich einfach gefreut, dass sie da ist. Und dann hat sie mir eine Antwort gegeben auf meine Frage. Und sie hat gesagt, sag, wie es ist. Ich habe das damals nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich das. Und das war genau die Antwort auf alle Fragen, die ich hatte.
Wow. Krass. Ja, und hast du irgendwie so, wie soll ich sagen, mit deiner Oma auch mal außer sie geträumt, hast du sie vielleicht mal, also eine Anwesenheit gespürt, vielleicht, ich weiß ja nicht, in der Zeit, wo du da im Koma warst oder später oder auch anders, weil man meistens sagt man ja, wenn man einen Menschen sehr, sehr liebt, ja, also wie gesagt, bei mir war es ja zum Beispiel mein Vater, dann gibt es schon so Momente, wo du denkst, also wenn ich mich jetzt umdrehe, dann steht er da. Dann drehst du dich zwar um und er steht nicht da, aber du hast sowas gespürt. Hast du sowas schon mal irgendwo mit ihr erlebt?
Ich habe so etwas erlebt, aber nicht bei dem Fall mit der ganzen Krankheit. Da habe ich sie überhaupt nicht gesehen. Mhm. Und ich glaube auch, weil es nicht nötig war. Ich habe vom Gefühl her, war ich nie dem Tod sehr nahe. Oder nicht so nahe, dass es gefährlich wird. Mhm. Aber einmal bei der Arbeit, wo es nichts damit zu tun hatte. Ich habe einen Vorgesetzten gehabt, der hatte die Begabung, Geister zu sehen oder sie zu hören.
Wieso sagst du, hatte er, ist der tot? Oder?
Nein, der hat sie immer noch, aber der arbeitet nicht mehr mit mir zusammen.
Ah, okay.
Und der hat plötzlich bei einer normalen Unterhaltung, bei der Arbeit, hat er plötzlich gesagt, also hat ihn in eine Ecke geschaut, nach oben und hat gesagt, deine Oma ist da und hat mich angelacht. Und dann habe ich gesagt, ja, wie soll das sein? Ja, ich sehe sie und sie versucht mit mir zu reden auf Russisch. Aber ich verstehe kein Wort. Und dann hatte sie wohl gebeten, aber ohne zu reden, hatte sie gebeten, sie soll das in Deutsch machen. Mhm. Und dann hat er angefangen zu lachen. Ich habe gefragt, ja, warum lachst du jetzt? Was war jetzt so lustig? Ja, sie hat gesagt, er ist ein guter Junge. Das hat sie zu ihm gesagt.
Das hat sie wahrscheinlich zu dir auch gesagt, wo du klein warst, oder?
Nein, das hat sie eigentlich nur zu anderen gesagt, zu mir selber nicht.
Ne? Ah, okay. War das war so typisch für sie, oder? Dass sie praktisch vielleicht nicht so viel gelobt hat, sondern halt einmal ein harter Mensch, aber dann zu anderen dann doch die Liebe eher ausgedrückt hat.
Ja, wir hatten schon eine besondere Verbindung, ja. Mhm. Auf jeden Fall.
Wow. Ja. Okay, super. War bestimmt auch eine gute Köchin, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, es gab viele leckere Sachen damals.
Ja, nenn mal ein Gericht, wo du sagst, das erinnere ich mich. Weißt du, warum ich dich frage? Weil ich bin voll ich liebe Essen. Ja, du weißt ja, kannst ja vorstellen, als Italiener alles mögliche, Pasta und so weiter. Aber ich denke dann immer, manchmal erinnere ich mich auch an Gerüche. Ich laufe wo rum, dann rieche ich in irgendeiner Straße, was weiß ich, irgendwelche Blumen und es erinnert mich, es versetzt mich um 30 Jahre zurück und ich bin dann irgendwo. Und manchmal ist es ein Gericht. Hast du vielleicht irgendwie so ein Gericht, wo dich besonders daran erinnert?
Ja, es gibt viele Gerichte. Ein Gericht, das kommt direkt von meiner Oma. Das hat auch nur sie gemacht. Das koche ich mittlerweile auch selber. Das ist ein Bauerngericht, ein Kartoffeleintopf aus der Ukraine. Und sonst fällt mir natürlich ein, was jeder kennt, der aus der Gegend kommt, sind Manti.
Ah, ja, kenne ich. Wow. Davon kann man nicht genug kriegen, aber die sättigen sehr. Okay, George, also ja, ich sehe, die Uhr läuft, wir haben sie überschritten, aber das war es wirklich wert für den Moment. Ich überlege, ob wir nicht tatsächlich mal einen zweiten Teil machen. Das mit diesem Arbeitskollegen von dir ist auch ein überraschender Seitwärtsschritt, der mir jetzt gerade sehr interessiert. Aber ich muss sagen, dass wir jetzt so mit dieser Geschichte jetzt für heute, sagen wir mal, gell, an einem Punkt angekommen können, wo wir sagen können, erstmal von mir, ich bewundere dich, wie du das jetzt hier alles erklärt hast. Das zeigt für mich, dass du große Kraft hast, Selbstbewusstsein und vor allem etwas, was ich sehr liebe, und zwar Freiheit, die Freiheit des Denkens.
Was war das? War das dein Spezialeffekt für dein Lieblingswort Freiheit?
Nein, mein lieber George. Das ist die Geistertaschenlampe. Sie kündigt sich immer mit einem Flash, also mit so einem Gewitter, wie du es gerade gehört hast, eben an und beleuchtet aus einer metaphysischen Perspektive die jeweiligen Themen. Also heute das Thema Jetzt.
Da bin ich ja gespannt, was der Geist zum Thema Jetzt sagt.
Jetzt ist alles, was zählt. Ihr denkt, ihr ehrt oder schätzt etwas, wenn ihr an Vergangenes denkt. Doch wenn ihr zu lange und zu oft im Vergangenen verweilt, dann schätzt ihr euer gegenwärtiges Leben nicht. Dasselbe gilt für die Zukunft. Ihr könnt schon mal eine Berechnung anstellen, aber vergesst nicht, ihr seid keine Planer, ihr seid selbst der Planer. Also denkt nach, ob es eure Gedanken sind, die ihr denkt, dann redet nach euren Gedanken und handelt so, wie ihr sprecht. Der Weise isst den Bissen und denkt dabei nicht schon an, welcher Stelle er mit seiner Gabel als nächstes einstechen soll. Der Geist kennt keine Zeit. Alles ist im Jetzt.
Ja, der Geist kennt keine Zeit. Alles ist im Jetzt.
Super, ich bin auch so. Ja, also ich meine jetzt im negativen Sinne, wie dieser Geist gerade gesagt hat. Ich esse, ja, dann tue ich ihn in den Teller mit der Gabel stechen, stecke mir diesen Bissen in den Mund und schon habe ich wieder den nächsten Bissen im Blick und stech gleich zu, obwohl ich noch überhaupt noch lange nicht fertig mit dem Kauen bin. Ja, weil ich schon wieder denke, boah, das, und wenn ich da vielleicht noch mit diesem Bissen in der Soße rum tue, dann wird er vielleicht noch schmackhafter als das, was ich gerade habe. Also ich bin überhaupt nicht so, dass ich auf den Bissen konzentriert bin, den ich eigentlich erstmal, ja, das ist gut gesagt, Mann. Ja,
besonders, wenn es ein Ribeye Steak ist.
Ja, nun, wie soll ich sagen, die Folge ist am Ende. Ja, ist nun mal so. Denke, da muss ich halt an einen Spruch denken, okay, und zwar, weil es eben mit der Luft zu tun hat. I can't breathe von George Lloyd. Kommt mir jetzt einfach so, will nichts bedeuten, ich stehe auch für nicht irgendetwas, aber das ist schon schrecklich, wenn man keine Luft kriegt, Mann. In Gedenken an allen Menschen, die nicht gut und frei atmen können, verbleiben wir mit dem ehrlichen Wunsch zur schnellen Besserung für alle. Und bei dir, lieber George, bedanke ich mich für das überaus interessante Interview. Und das ist nicht einfach nur so dahergesagt. Danke, dass du da warst. Wünsche dir entspannte Tage und ruhige Nächte.
Ich bedanke mich auch und bleib am Leben.
Und hiermit endet die Podcast-Folge von heute. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und für jedes Like. Wer mehr erfahren will, geht auf www.geistertaschenlampe.com oder schreibt uns eine Frage in das Kommentarfeld. Lest gerne unser Buch Geisterthese, das ist nämlich die Basis unserer Arbeit. Wir versuchen weitestgehend ohne Werbung auszukommen, wie man hört, und finanzieren uns durch Sponsoring. Das reicht nicht immer, also bitten wir dich, uns zu abonnieren. Das hilft dir, keine Folge zu verpassen und verschafft uns mehr Reichweite. Danke vom gesamten Team Geistblick.
Next to come. Achtung, Freiheitsliebende! In kommender Folge geht es um die grundlegendste Freiheitsform der Menschen, die Freiheit der Gedanken. Alles kreist um den Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, der in einem Nazi-KZ ermordet wurde und dessen berühmte Theorie der Dummheit auch heute noch nichts von ihrer Brillanz verloren hat. Sinneshaltungen wie vorauseilender Gehorsam und andere gefährliche Haltungen werden bedeutsam erörtert. Und wie immer fehlt es nicht an wahren Kurzgeschichten, wie etwa die Gespräche mit einem Neonazi oder dem Dunkelhäutigen, der 60 Ku Klux Klan-Mitglieder bekehrte. Verpasse also nicht die Folge, wo die Theorie der Dummheit beleuchtet wird. Bei uns im Podcast Geistertaschenlampe, der Frequenz der Geister.